Der Markt war ein Chaos aus Farben, Stimmen und Gerüchen. Zwischen engen Gassen, die von staubigen Leinentüchern überspannt wurden, riefen Händler lautstark ihre Waren an. Der Geruch von Gewürzen, gegrilltem Fleisch und frischen Kräutern lag schwer in der warmen, afrikanischen Luft. Ich war auf der Suche nach nichts Bestimmtem, ließ mich einfach treiben. Dann entdeckte ich es. Auf einem unscheinbaren Holztisch zwischen zerkratzten Messingfiguren und alten Taschenuhren lag ein verstaubtes, ledergebundenes Buch. Das dunkle Leder war rissig und ausgetrocknet, die Seiten an den Rändern gelblich verfärbt. Eine lose Schnalle hielt es zusammen, als hätte jemand es zu lange nicht geöffnet. Ich nahm es in die Hand, spürte die unerwartete Schwere, schlug es vorsichtig auf. Die erste Seite war beschrieben. Sauber, mit schwungvoller Handschrift. Expedition auf die Insel Hanya, Juni im Jahr 1952. Ein Tagebuch. Das interessiert Sie? Die Stimme ließ mich zusammenzucken. Der Händler hinter dem Tisch war ein hagerer Mann mit dunkler Haut, sein Gesicht von tiefen Falten gezeichnet. Er trug ein weißes Hemd, das an den Ärmeln ausgeblichen war. Seine Augen musterten mich neugierig, aber da war auch etwas anderes. Etwas wie Unbehagen. Ja, sagte ich und hielt das Buch hoch. Was ist das für ein Tagebuch? Er zuckte die Schultern. Ein altes Buch von einem alten Mann. Es wurde von einem Händler hierher gebracht, vielleicht von einem verstorbenen Reisenden. Ich blätterte weiter. Die Seiten waren eng beschrieben, abwechselnd in akkurater Handschrift und hastigen, beinahe krakeligen Notizen. Die letzten Einträge waren mit dunklen Flecken übersät. Getrocknetes Blut? Ich schüttelte den Gedanken ab. »Wie viel wollen Sie dafür?« Der Händler verzog das Gesicht, als wollte er es gar nicht verkaufen. Dann seufzte er und murmelte einen Preis. Ich zahlte, ohne zu falschen. Als ich das Geld überreichte, zögerte er einen Moment, dann nahm er es schnell und sah mich lange an. »Lesen Sie es nicht zu lange«, sagte er. Sein Ton ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ich steckte das Buch in meine Tasche und verließ den Stand. Als ich mich später in meinem Hotelzimmer in Marrakesch zurücklehnte, klopfte ich mit den Fingern auf das lederne Cover. Der Tag war lang gewesen, aber ich war zu neugierig, um jetzt schlafen zu gehen. Ich schlug das Buch auf. Die erste Seite trug eine handschriftliche Einleitung. Sollte jemand dieses Buch in die Hände bekommen, dann bitte ich Sie, seien Sie vorsichtig. Dies sind die letzten Aufzeichnungen von Ethan Caldwell. Wenn Sie diesen Eintrag lesen, dann haben Sie möglicherweise schon zu viel erfahren. Ich spürte, wie mir ein kalter Schauer über den Rücken lief. Ich las weiter. Der 7. Juni im Jahr 1952. Wir haben die Insel erreicht. Sie erscheint auf keiner offiziellen Karte. Nur ein alter japanischer Fischer kannte ihren Namen, Hanya. Er weigerte sich, uns zu begleiten. Er sagte, die Geister würden uns verschlingen. Wir lachten darüber. Jetzt wünschte ich, wir hätten auf ihn gehört. Ich beugte mich näher über das vergilbte Papier, während der Ventilator über meinem Kopf leise surrte. Die Insel ist dichter bewachsen als erwartet. Die Bäume wachsen so eng, dass kaum Licht den Boden erreicht. Wir haben einen verlassenen Außenposten gefunden. Ein altes Gebäude, verrottet, von Pflanzen überwuchert. Aber das Merkwürdige ist, es gibt Spuren, Fußabdrücke, doch niemand ist hier. Ich blätterte weiter. Der 8. Juni. Victor sagt, dies war einst eine japanische Festung, ein geheimer Stützpunkt, genutzt im Krieg. Amelia glaubt, dass hier Experimente durchgeführt wurden. Jax lacht darüber. Er sagt, es seien nur alte Legenden. Aber in der Nacht hörten wir etwas. Schritte. Doch keiner von uns war wach. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Der 9. Juni. Lisa ist verschwunden. Ich schluckte. Mein Blick wanderte zur Uhr. Es war spät. Ich sollte schlafen. Aber meine Finger blätterten weiter. Wir haben nach ihr gesucht, aber keine Spur gefunden. Victor meint, sie sei vielleicht ins Meer gefallen. Doch das macht keinen Sinn, Ihre Ausrüstung lag noch in ihrem Zelt. Die nächsten Zeilen waren krakelig, als wären sie in Panik geschrieben worden. Der 10. Juni. Jax ist tot. Wir haben seinen Körper gefunden. Aber das ist nicht das Schlimmste. Ich kann nicht beschreiben, was wir gesehen haben. Es war kein Mensch mehr. Es war etwas anderes. Ich starrte auf die Worte. Draußen wehte der Wind über den schmalen Balkon. Ein Ast kratzte an der Scheibe. Ich wollte aufhören, wollte das Buch zuschlagen. Doch ich konnte nicht. Der 11. Juni. Wir sind eingesperrt. Etwas beobachtet uns. Ich kann es fühlen. Wenn jemand das hier liest, dann bitte, kommen Sie nicht hierher. Ich schloss das Buch. Mein Herz hämmerte. Was war mit Ihnen passiert? Ich spürte wieder diesen leichten Schauer, erinnerte mich an den Gesichtsausdruck des Händlers. Langsam drehte ich mich zur Tür meines Hotelzimmers um. Ich wusste nicht warum, aber ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass ich nicht mehr allein war. Ich konnte kaum schlafen. Das Tagebuch lag neben mir auf dem Nachttisch. Sein lederner Einband wirkte im fahlen Licht der Straßenlaternen noch älter und abgenutzter als zuvor. Die letzten Worte in den Einträgen hatten sich in meinen Gedanken festgesetzt. Ich war kein Abergläubiger, aber irgendetwas an diesem Buch fühlte sich falsch an. Trotzdem konnte ich es nicht ignorieren. Am nächsten Morgen saß ich mit einem starken Kaffee auf dem kleinen Balkon meines Hotelzimmers. Das Geräusch des Marktes unter mir war schon jetzt geschäftig. Stimmen hallten durch die engen Gassen. Händler priesen ihre Waren an und irgendwo in der Ferne spielte eine leise Melodie aus einem alten Radio. Ich nahm das Tagebuch wieder zur Hand. Der 7. Juni im Jahr 1952. Die Insel Hanya ist noch unberührt. Keine offiziellen Berichte, keine modernen Karten. Nur alte Seefahrergeschichten und der einsame Fischer, der uns davor gewarnt hat. Nun ist es zu spät für Umkehr. Ethan Caldwell war also der Expeditionsleiter. Die Namen der anderen tauchten immer wieder in den Einträgen auf. Dr. Amelia Foss, die Historikerin. Javier Mendoza, genannt Jax, der Überlebensspezialist. Lisa Carter, die Tauchexpertin. Dr. Victor Lange, ein Wissenschaftler mit ungewöhnlichen Interessen. Daniel Becker, der Dokumentarfilmer. Und schließlich Ryo Tanaka, der japanische Archäologe, der anscheinend mehr wusste, als er preisgab. Ich blätterte weiter. Der 8. Juni. Wir haben das alte Lager am Strand errichtet. Die Bäume reichen bis fast ans Wasser, ihre Wurzeln ragen wie knochige Finger aus dem Sand. Im Dschungel, kaum 100 Meter von hier entfernt, steht ein altes Tor aus Beton, halb zerfallen, von Moos bedeckt. Victor sagt, es könnte Teil einer japanischen Militärbasis sein. Ich nahm einen Schluck Kaffee und blätterte um. Die Handschrift wurde etwas unruhiger. Der 9. Juni. Erste Erkundung ins Inselinnere. Ryo sagt, er habe diesen Ort bereits in alten Dokumenten gefunden. Eine streng geheime Forschungseinrichtung der kaiserlichen Armee. Sie soll Experimente an Gefangenen durchgeführt haben. Er schweigt darüber, was genau erforscht wurde. Vielleicht ahnt er es, will es aber nicht aussprechen. Vielleicht wollte er nie herkommen. Der nächste Absatz war besonders merkwürdig. Lisa meinte, sie habe letzte Nacht Stimmen gehört. Flüstern, das durch den Dschungel zog. Keiner von uns hat es gehört. Jax lachte darüber, aber als ich heute Morgen vor mein Zelt trat, sah ich es. Im Sand, zwischen unseren Fußspuren, fremde Abdrücke. Barfuß, tief eingesunken, aber sie führten nirgendwo hin. Ich rieb mir nachdenklich über das Kinn. Der 10. Juni. Wir haben die Basis betreten. Die Mauern aus brüchigem Beton sind an vielen Stellen eingestürzt. Es gibt Schriften in japanischer Sprache an den Wänden. Verblasste Propagandaposter, längst zerfallen. In einem der Räume haben wir verrostete Käfige gefunden. Käfige, die zu klein für einen Erwachsenen sind. Wer wurde hier gefangen gehalten? Und warum? Mein Magen zog sich zusammen. Ich hatte schon viele alte Dokumente gelesen, aber hier spürte ich etwas anderes. Eine Kälte, die mich durchlief, obwohl die Sonne warm auf den Balkon schien. Ich las weiter. Lisa ist verschwunden. Die nächsten Zeilen waren hastig, fast unleserlich geschrieben. Wir haben überall gesucht. Ihr Zelt war unberührt, ihre Ausrüstung lag noch da. Keine Zeichen eines Kampfes, keine Spuren, als wäre sie nie da gewesen. Jax meint, sie könnte sich verirrt haben, aber warum sollte sie mitten in der Nacht allein losgehen? Victor sagt, wir sollen weitersuchen, aber sein Blick verrät etwas anderes. Er ahnt, dass etwas nicht stimmt. Ich lehnte mich zurück, mein Herz schlug schneller. Die letzten Zeilen des Tages machten mir eine Gänsehaut. In der Nacht haben wir es wieder gehört. Schritte, die sich durch das Lager bewegten. Sie kamen nicht aus dem Dschungel, sie kamen von den Ruinen. Und als ich mich umsah, erkannte ich, dass der Sand um unser Lager herum wieder Spuren zeigte. Große, tiefe Abdrücke, als hätte sich jemand auf allen Vieren bewegt. Ich schluckte schwer. Etwas an dieser Geschichte fühlte sich anders an als jede andere Horrorlegende, die ich je gehört hatte. Es war nicht nur die detaillierte Beschreibung, nicht nur die realistische Darstellung einer Expedition. Es war die Art, wie Ethan Caldwell schrieb. Wie jemand, der wusste, dass ihm die Zeit davonlief. Ich schloss das Buch für einen Moment und sah hinüber zur Straße. Der Händler, bei dem ich das Tagebuch gekauft hatte, war nicht mehr da. Sein Stand war leer, als wäre er nie da gewesen. Ich spürte eine unangenehme Kälte im Nacken, als mir eine Frage kam, die ich mir in meiner Neugier nicht gestellt hatte. Wer hatte dieses Tagebuch eigentlich gefunden? Und warum hatte man es hierher gebracht? Ich blickte auf die letzten Zeilen, die ich gelesen hatte. Wir haben nach Lisa gesucht. Doch in der zweiten Nacht ist Jax verschwunden. Wir fanden seinen Körper, aber nicht so, wie man einen Menschen finden sollte. Ich spürte, wie sich mein Magen verkrampfte. Was war mit ihnen passiert? Langsam blätterte ich weiter. Der 11. Juni im Jahr 1952. Wir haben sie gefunden. Ich hielt den Atem an, als ich Ethans Worte las. Das Tagebuch wurde von Seite zu Seite unruhiger. Die ersten Einträge waren noch sauber und geordnet, doch hier wurde die Handschrift zittrig, als hätte er sich beim Schreiben beeilen müssen. Die Festung liegt versteckt in den Tiefen des Dschungels. Hohe Mauern aus grauem, rissigen Beton ragen zwischen den alten Bäumen empor. Die Struktur ist seltsam gut erhalten, als hätte die Zeit sie vergessen. Eine rostige Metalltür steht halb offen. Niemand will als Erster hineingehen. Ich blickte von der Seite auf und atmete langsam aus. Draußen auf dem Balkon war die Luft warm, aber ich spürte eine Gänsehaut auf meinen Armen. Ich lehnte mich tiefer in den Stuhl, nahm einen Schluck Wasser und zwang mich weiterzulesen. Victor hat es zuerst getan. Er trat über die Schwelle, als wäre er hypnotisiert. Wir anderen folgten ihm zögernd. Der Geruch von altem Metall, Schimmel und etwas anderem, etwas Süßlichem lag in der Luft. Die Eingangshalle war groß und dunkel. An den Wänden hingen vergilbte japanische Plakate, deren Farben längst verblasst waren. Eine Treppe führte nach unten, in die Schatten. Ich konnte mir das Bild lebhaft vorstellen. Eine alte Militärbasis, verborgen auf einer vergessenen Insel, von Pflanzen verschlungen und von irgendetwas bewacht, das nicht sterben wollte. Ethan schrieb weiter. Die Flure sind eng und feucht. Das Licht unserer Taschenlampen tanzt an den Wänden entlang. Wir finden verrostete Metalltische, alte Karteikarten mit japanischen Schriftzeichen, Glasbehälter mit trübem Inhalt. Einige sind umgestürzt, die Flüssigkeit längst verdunstet. Ich weiß nicht, was hier erforscht wurde, aber es war nichts Gutes. Ich blätterte um. Rio blieb vor einer Tür stehen. Sie war schwer, aus Metall mit einem großen Riss in der Mitte, als hätte sich jemand von innen hindurch gezwängt. Amelia übersetzte die Inschrift über dem Rahmen. Experiment 37. Niemand sprach es laut aus, aber wir alle dachten das Gleiche. Es war das Letzte, das hier getan wurde. Meine Finger zitterten leicht, als ich die nächste Seite umschlug. Lisa ist immer noch verschwunden. Jax hat ein Seil an der Tür befestigt und zog sie langsam auf. Dahinter Dunkelheit. Der Raum war riesig, größer als wir erwartet hatten. Alte Kisten standen herum, einige aufgebrochen. Viktor fand eine Mappe auf dem Boden, deren Inhalt über die Fliesen verstreut lag. Japanische Schriftzeichen, daneben Diagramme von menschlichen Körpern, veränderte Körper. Ich runzelte die Stirn. Wir hörten das Geräusch, bevor wir es sahen. Ein Kratzen, als würde etwas über Beton schleifen. Dann kam der Gestank. Fäulnis, alter Tod. Amelia hielt sich die Hand vor den Mund. Rio flüsterte etwas auf Japanisch. Dann sahen wir es. Ich erstarrte. Etwas lag in der Ecke, zwischen zwei umgestürzten Tischen. Zuerst dachte ich, es sei ein alter Leichnam. Die Haut war grau, das Fleisch geschrumpft, als hätte es Jahrzehnte dort gelegen. Aber dann bewegte es sich. Mein Atem ging schneller. Es hob den Kopf. Ich starrte auf die Worte. Ethans Schrift war hier fast unlesbar geworden, als hätte er beim Schreiben gezittert. Seine Augen waren schwarz, leer wie ein Abgrund. Die Haut hing in Fetzen von den Knochen. Die Finger waren lang und dünn, wie Klauen. Es bewegte sich nicht wie ein Mensch. Es krabbelte auf allen Vieren, die Gelenke unnatürlich verdreht. Ich legte das Buch für einen Moment beiseite. Die Luft im Zimmer fühlte sich stickig an, obwohl das Fenster offen stand. Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Es war nur eine Geschichte. Nur ein altes Tagebuch. Aber warum fühlte es sich so real an? Nach einem Moment griff ich wieder nach dem Buch. Ich musste wissen, was passiert war. Wir erstarrten. Keiner bewegte sich. Jax hatte die Waffe gehoben, sein Finger am Abzug. Aber bevor er schießen konnte, hörten wir ein zweites Geräusch von hinter uns. Etwas war mit uns in den Raum gekommen. Mein Herz schlug schneller. Wir drehten uns um. Die Tür war noch offen, aber der Flur war leer. Oder? Ich blätterte weiter, aber die nächste Seite war zerrissen. Ethans Eintrag endete abrupt. Ich fluchte leise. Wo war der Rest? Ich blätterte wild weiter. Es dauerte einige Seiten, bis ich wieder eine lesbare Passage fand. Wir sind geflohen. Ich weiß nicht, was es war, aber es war nicht allein. Ich lehnte mich zurück und strich mit der Hand über mein Gesicht. Das Tagebuch machte mich nervös. Nicht nur die Geschichte selbst, sondern die Art, wie es geschrieben war. Es fühlte sich an, als wäre es nicht für mich bestimmt. Ich schlug das Buch zu und ließ es auf den Tisch fallen. Morgen würde ich versuchen, mehr herauszufinden. Ich musste wissen, woher es kam, wer es vor mir besessen hatte und warum der Händler es so schnell loswerden wollte. Aber in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich hatte kaum geschlafen. Das Tagebuch lag neben mir auf dem Tisch, als wäre es eine tickende Zeitbombe. In den frühen Morgenstunden war ich aufgewacht, schweißgebadet, mit dem unbestimmten Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Die Worte von Ethan Caldwell hingen in meinem Kopf wie ein Echo. Wir sind geflohen. Ich weiß nicht, was es war, aber es war nicht allein. Ich goss mir eine Tasse Kaffee ein, setzte mich ans Fenster und blätterte weiter. Der 12. Juni im Jahr 1952. Die Nacht war lang. Keiner von uns hat geschlafen. Wir haben die Tür zur Festung verriegelt, doch das Gefühl, dass wir beobachtet werden, lässt nicht nach. Jax hat Wache gehalten, während die anderen sich ausruhen sollten. Aber wir hören es immer wieder. Schritte. Sie hallen durch die leeren Gänge, manchmal ganz nah, manchmal weiter entfernt. Doch jedes Mal, wenn wir nachsehen, ist niemand da. Ich stellte mir die Szene vor. Ein altes, zerfallenes Gebäude, irgendwo im Dschungel, fernab jeglicher Zivilisation. Der Wind, der durch die Ritzen pfeift, das Knarren der morschen Türen. Und dann Schritte, wo keine sein sollten. Wir haben uns entschieden, die Festung weiter zu erkunden. Wenn wir hier festsitzen, müssen wir herausfinden, was mit Lisa und Jax geschehen ist. Viktor meint, wir sollten systematisch vorgehen. Also begannen wir mit dem linken Flügel. Die Räume sind verfallen, alte Betten, rostige Schränke, überall Staub. Doch dann fanden wir den ersten Hinweis. Mein Herz schlug schneller. Rio blieb vor einer Wand stehen. Seine Stirn war gerunzelt. Als ich näher trat, sah ich, was er meinte. Kratzer, tiefe Rillen im Beton, als hätte jemand oder etwas versucht, sich hindurchzukratzen. Die Abdrücke waren ungleichmäßig, die Wände schmutzig von dunklen Flecken. Es war getrocknetes Blut. Ich schluckte schwer und las weiter. Wir fanden mehr davon. Entlang der Flure, an Türen, sogar am Boden. Es war, als hätten Menschen versucht zu fliehen, aber keine Möglichkeit gefunden. Amelia wollte es zuerst nicht glauben, aber sie wurde blass, als wir in einem Raum etwas fanden, das alle Zweifel verschwinden ließ. Ich drehte die Seite um. Ethans Schrift war nun noch zittriger. Eine Zelle, nicht größer als ein Wandschrank. Die Tür stand offen, die Scharniere verrostet. Drinnen war nur ein Skelett, eingeklemmt in der hintersten Ecke, die Hände erhoben, als hätte es sich schützen wollen. Die Kleidung war zerrissen, aber der Stoff war japanisch. Rio sagte, es sei die Uniform eines Soldaten der kaiserlichen Armee. Doch dieser Mann war nicht an einem Kampf gestorben. Er war vor etwas geflohen. Ich schloss kurz die Augen. Das war kein einfaches Tagebuch. Es war ein Protokoll des Schreckens. Viktor wollte alles dokumentieren. Er nahm Fotos mit seiner Kamera, maß den Raum aus, versuchte eine logische Erklärung zu finden. Doch es gibt keine. Nicht für das, was als nächstes geschah. Ich beugte mich näher heran. Jax war mit Daniel in einem anderen Raum. Sie untersuchten eine alte Funkanlage, als wir plötzlich ihren Schrei hörten. Wir rannten hin, fanden Daniel mit weit aufgerissenen Augen gegen die Wand gedrückt. Jax war nicht mehr da. »Was ist passiert?«, fragte ich. Aber Daniel konnte nur den Kopf schütteln. Seine Hände zitterten. »Er war einfach weg«, flüsterte er. »Was meinst du mit weg?«, rief Amelia. Daniel zeigte auf den Boden. Ich folgte seinem Blick. Da waren Fußspuren, Jacks Stiefelabdrücke deutlich zu sehen, aber sie endeten mitten im Raum. Ich hielt den Atem an. Da war kein Ausgang, keine Luke, keine Falltür. Nur die Spuren und dann nichts mehr. Als hätte ihn etwas gepackt und aus dieser Welt gerissen. Ich blätterte um. Wir suchten. Wir riefen seinen Namen. Doch es gab keine Spur, keine Antwort. Kein Geräusch, außer dem Flüstern des Windes, das durch die Ruinen strich. Am Abend setzten wir uns zusammen. Viktor versuchte, eine logische Erklärung zu finden. Vielleicht hatte Jax sich verirrt, war in Panik geraten. Doch das erklärte nicht die Spuren, nicht das Fehlen eines Ausgangs. Amelia sprach es als Erste aus. Wir sind hier nicht allein. Niemand widersprach ihr. Ich legte das Tagebuch kurz beiseite und starrte aus dem Fenster. Die Stadt unter mir war lebendig. Menschen lachten, Autos hupten, das Leben ging seinen gewohnten Gang. Und doch fühlte ich mich plötzlich so weit entfernt davon, als hätte das Tagebuch mich längst an einen anderen Ort gezogen. Ich nahm es wieder auf. Die Nacht war die schlimmste, die wir je erlebt haben. Wir hörten Jacks Stimme. Sie hallte durch die leeren Flure, rief unsere Namen. Doch wir wussten, dass es nicht er war. Rio sagte kein Wort mehr. Er starrte nur in die Dunkelheit, seine Hände fest um das Amulett geklammert, das er immer trug. Dann kam das Klopfen. Zuerst leise, dann lauter. Es kam von der Decke. Ich schloss das Buch mit einem Ruck. Draußen fuhr ein Auto vorbei, warf einen Lichtschein an meine Wand. Für einen Moment sah es aus wie ein Schatten, der sich bewegte. Ich lachte leise, aber es klang nervös. Ich sollte aufhören zu lesen. Ich wusste es. Aber ich konnte nicht. Mit einem tiefen Atemzug schlug ich das Tagebuch wieder auf. Der 13. Juni im Jahr 1952. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ethan Caldwells Worte wirkten wie ein dunkler Strudel, der mich immer tiefer in den Albtraum dieser Expedition zog. Ich saß auf meinem Balkon. Die Geräusche des afrikanischen Marktes unter mir klangen weit entfernt. Alles, was zählte, war das, was vor Jahrzehnten auf dieser Insel geschehen war. Ich schlug die nächste Seite auf. Die ganze Nacht über hörten wir das Klopfen. Manchmal von der Decke, dann aus den Wänden. Es war unregelmäßig, unnatürlich. Daniel wollte nachsehen, aber Victor hielt ihn zurück. Er sagte, wir sollten einfach abwarten, dass es nur unser Verstand sei, der uns Streiche spielte. Doch keiner von uns glaubte das wirklich. Ich atmete langsam aus. Am Morgen beschlossen wir, tiefer in die Anlage vorzudringen. Wir hatten Jax verloren, Lisa war verschwunden und niemand wusste, ob wir die Nächsten sein würden. Aber eine Sache war klar. Was immer hier passiert war, es hatte nie ein Ende gefunden. Victor führte uns in einen Bereich, den wir bisher vermieden hatten, die unteren Laborräume. Der Gang dorthin war schmal und feucht, die Luft dicker als zuvor. Es roch nach Verfall und altem Metall. Die Wände waren mit rostigen Rohren übersät, aus denen manchmal dunkle Tropfen fielen. Dann fanden wir die Tür. Ich spürte, wie sich meine Muskeln anspannten. Sie war aus schwerem Stahl, größer als jede andere in der Anlage. Amelia übersetzte die japanischen Zeichen darauf. Sektor C, Forschungslabor 2. Doch darunter stand etwas anderes. Etwas, das mit dunkler Farbe aufgemalt war. Bleibt draußen. Sie schlafen nicht. Mein Mund wurde trocken. Victor und Daniel brauchten einige Minuten, um das alte Schloss zu knacken. Die Tür gab ein tiefes Stöhnen von sich, als sie aufschwang. Dahinter lag ein langer Raum, ausgekleidet mit Metalltischen und zerbrochenen Glasbehältern. Aber das war nicht das, was uns innehalten ließ. Es waren die Käfige. Ich hielt das Tagebuch fester. Entlang der hinteren Wand standen sie in einer Reihe, 12 Stück, jeder groß genug für einen Menschen. Die Gitter waren dick und rostig, an manchen Stellen verbogen, als hätte jemand mit unmenschlicher Kraft versucht, sie zu durchbrechen. Und überall Kratzspuren, tiefe Furchen im Metall, als hätten verzweifelte Hände versucht, sich zu befreien. Rio war der Erste, der sprach. Das waren keine normalen Gefangenen. Victor untersuchte einen der Käfige genauer. In einer Ecke lag ein Bündel Stoff, das einmal eine Uniform gewesen sein musste. Daneben ein Kieferknochen, noch mit einigen dunklen Fasern daran. Experimente, murmelte Amelia. Die haben hier an Menschen gearbeitet. Daniel hob eine Mappe auf, die auf einem der Tische lag. Die Seiten waren feucht, doch einige Zeichnungen waren noch erkennbar. Gott, flüsterte er. Ich trat näher und sah die Skizzen. Menschliche Körper, aber verändert. Gliedmaßen verlängert, Gelenke unnatürlich verdreht. Die Köpfe teils deformiert, die Augen tief in den Schädelhöhlen verschwunden. Und daneben Notizen in japanischer Schrift. Victor übersetzte langsam. Testreihe 21. Verhalten nach Injektion. Erhöhte Regenerationsrate. Verlust des höheren Bewusstseins. Gesteigerte Aggression. Keine Notwendigkeit für Nahrung oder Wasser. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Sie haben versucht, sie unsterblich zu machen, sagte Rio. Niemand antwortete. Dann fiel ein Metalltablett auf den Boden. Ich hielt den Atem an. Wir drehten uns alle gleichzeitig um. Der Lärm hallte durch den Raum, war viel zu laut in der gespenstischen Stille. Amelia trat einen Schritt zurück. War das einer von uns? Fragte Daniel. Victor schüttelte den Kopf. Nein. Dann hörten wir es. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Ein Scharren, ganz leise. Dann ein Kratzen, das durch die Stille schnitt. Es kam aus einem der Käfige. Ich las weiter, meine Hände kalt vor Anspannung. Ethan holte tief Luft. Es ist nichts mehr da, oder? Fragte Daniel. Amelia schüttelte den Kopf. Nein. Doch Rio schien nicht überzeugt. Er trat einen Schritt näher, hielt seine Lampe hoch und dann... bewegte sich etwas. Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. In dem hintersten Käfig, wo wir dachten, es nur ein leeres Bündel Stoff zu sehen, schob sich langsam eine Hand hervor. Nicht menschlich. Die Haut grau und dünn, die Fingerknochen unter der Oberfläche deutlich zu erkennen. Sie bewegten sich ruckartig, tastend, als würden sie die Luft prüfen. Dann kam der Kopf. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Er hob sich langsam, starrte uns an. Die Augen waren nur dunkle Höhlen, tief eingesunken. Die Zähne scharf, wie die eines Raubtieres. Doch das Schlimmste war das Geräusch. Es sprach. Ich erstarrte. Nicht laut, nicht verständlich. Nur ein Flüstern, rau und brüchig. Japanische Worte, verzerrt und kaum hörbar. Rio machte einen Schritt zurück, sein Gesicht kreidebleich. Was sagt es? Fragte Amelia. Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Es sagt, es ist nicht allein. Ich schloss das Buch mit einem Ruck. Mein Herz pochte gegen meine Brust. Draußen war es plötzlich still. Keine Autos, keine Stimmen, nur das leise Surren des Ventilators über mir. Ich zwang mich zu atmen. Ich war noch nicht fertig. Aber ich wünschte, ich wäre es. Mit zitternden Fingern schlug ich das Buch wieder auf. Der 14. Juni im Jahr 1952. Ich hatte nicht bemerkt, wie spät es war. Die Straßen von Marrakesch waren inzwischen dunkler, der Lärm des Marktes verklungen. Nur vereinzelt hörte ich noch Stimmen, doch sie schienen weit entfernt, als wäre ich bereits an einem anderen Ort, gefangen in der Welt dieses Tagebuchs. Ich schlug die nächste Seite auf. Es ist nicht allein. Die Worte hatten noch in unseren Köpfen nachgehallt, als das Ding sich aus dem Schatten des Käfigs bewegte. Langsam, abgehackt, als müsste es sich erst daran erinnern, wie ein Körper funktioniert. Rio stand regungslos da. Amelia sog scharf die Luft ein. Niemand sprach. Dann, aus der Dunkelheit, kam das zweite Geräusch. Nicht von dem Wesen vor uns, sondern von weiter hinten, aus dem Gang, durch den wir gekommen waren. Ein zweites Flüstern. »Wir müssen hier raus«, zischte Viktor. Doch als wir zur Tür eilten, hörten wir es. Ein lauter Schlag, dann noch einer. Ich wusste sofort, was es war. »Die verdammte Tür«, rief Daniel. Sie war dabei, sich zu schließen. Ich spürte den kalten Schauer, der mir den Rücken hinunterlief. »Es weiß, dass wir hier sind«, flüsterte Amelia. »Es will uns einsperren.« Viktor rannte als erster los. Er war fast am Ausgang, als sich die Tür mit einem dumpfen Knall schloss. Wir waren gefangen. Ich blätterte weiter. Meine Hände schwitzten. Daniel hämmerte gegen die Tür. »Hilft das nicht? Jemand muss doch...« Sein Satz endete abrupt. Hinter ihm, aus dem Schatten, kam eine Stimme. Eine Stimme, die nicht hätte existieren dürfen. »Daniel!« Er erstarrte. »Wir alle.« Langsam drehte er sich um. Dort, zwischen den rostigen Käfigen, stand eine Gestalt. Halb verborgen im Dunkel, ich erkannte die Kleidung. Jax. Doch es war nicht mehr Jax. Ich musste eine Pause machen. Mein Kopf dröhnte. Was, wenn es echt war? Was, wenn dieses Tagebuch kein einfaches Relikt war, sondern ein echtes Testament eines Mannes, der auf dieser Insel sein Ende gefunden hatte? Eo schüttelte den Kopf. Unsinn. Aber trotzdem las ich weiter. Sein Gesicht war nicht mehr das eines Menschen. Die Haut war aschgrau, die Augen tief eingesunken, der Mund verzogen in einem verzerrten Lächeln. »Daniel«, wiederholte er. Aber es war nicht seine Stimme. Es war falsch. Daniel wich zurück. »Jax«, flüsterte er. Das Ding neigte den Kopf. »Daniel, komm!« Viktor hob seine Pistole. »Zurück!« Doch das Ding rührte sich nicht. »Sie sehen dich«, flüsterte es. Dann wurde es still. Totenstill. Ich spürte, wie mir der Atem stockte. Etwas stimmte nicht. Nicht nur Jax. Der ganze Raum, die Dunkelheit, bewegte sich. Schatten, die da nicht sein sollten, flackerten über die Wände. Amelia keuchte auf. Sie sind überall. Licht! Schrie Rio. Er schaltete seine Taschenlampe ein und für einen Moment sahen wir sie. Ich griff unbewusst nach meinem Glas Wasser. Meine Kehle war trocken. Dutzende, nein, Hunderte, Körper, die an den Wänden hingen, verborgen in den Schatten. Sie bewegten sich langsam, fast unmerklich. Wir waren umzingelt. Und dann flüsterten sie. Ich schlug das Buch für einen Moment zu. Mein Herz raste. Ich zwang mich, tief durchzuatmen. Es war nur eine Geschichte. Aber sie fühlte sich zu real an. Ich öffnete das Buch wieder. Wir rannten. Daniel stürmte voran, prügelte gegen die Tür. Victor riss eine Metallstange von einem der Tische und hämmerte damit gegen das Schloss. »Hilf mir!« brüllte er. Ich half ihm. »Hinter uns!« Die Flüstern wurden lauter. »Sie dürfen nicht raus!« rief Rio. »Ihr versteht es nicht!« Doch niemand hörte ihm zu. Die Tür gab nach. Wir stolperten hinaus. Daniel war der Letzte. Die Tür fiel hinter ihm zu, aber nicht schnell genug. Wir hörten es noch. Ich zitterte. Ein Geräusch wie brechende Knochen. Ein entsetzlicher Schrei. Dann Stille. Und Daniel war weg. Ich schluckte. Sie hatten ihn zurückgelassen. Aber war es wirklich noch Daniel gewesen? Ich war mir nicht sicher. Ich atmete tief durch und las die letzten Zeilen dieser Seite. Wir sind in den oberen Flur geflüchtet. Wir haben die Tür blockiert. Wir hören sie dahinter. Wir sind nicht sicher, ob sie noch versuchen werden, herauszukommen oder ob sie einfach warten. Aber eines wissen wir jetzt mit Sicherheit. Wir sind nicht gefangen mit ihnen. Sie sind gefangen mit uns. Und sie wissen es. Ich klappte das Buch zu und legte es beiseite. Ich musste eine Pause machen. Aber ich wusste, ich würde weiterlesen. Der 15. Juni im Jahr 1952. Ich hatte mich gezwungen, das Tagebuch für einige Stunden beiseite zu legen, doch es war zwecklos. Die Geschichte hatte sich bereits in meinen Gedanken festgesetzt. Ich konnte die Bilder der Expedition vor mir sehen, als wäre ich selbst dabei gewesen. Die verfallene Festung, die Schatten in den Gängen, die Stimmen aus der Dunkelheit. Draußen war Marrakesch in die Nacht getaucht, doch mein Zimmer war hell erleuchtet. Ich weigerte mich, das Licht auszuschalten. Mit zitternden Fingern schlug ich das Tagebuch wieder auf. Wir sind nur noch zu viert. Ich hielt den Atem an. Nach Daniels Verschwinden hat niemand mehr ein Wort gesagt. Wir saßen in einem der oberen Räume, die Tür verbarrikadiert, unsere Taschenlampen auf die dunklen Ecken gerichtet. Keiner schlief. Keiner wollte sich bewegen. Dann hörten wir es wieder. Nicht das Klopfen. Nicht das Flüstern. Sondern eine Stimme. Victor. Ich fuhr mir über das Gesicht. Ich wusste, was kommen würde, und doch konnte ich mich nicht abwenden. Es klang wie Daniel. Victor sprang auf. Nein! Nein, das ist unmöglich! Die Stimme war schwach, als käme sie von weit her. Helft mir! Victor packte seine Waffe fester. Das kann nicht sein! Doch dann hörten wir es alle. Bitte! Ich sah Amelia an. Sie zitterte. Er ist tot, sagte sie leise. Das ist nicht Daniel. Doch Victor konnte es nicht akzeptieren. Er ging zur Tür, legte die Hand auf das Holz. Daniel! Stille! Dann! Mach die Tür auf! Ich presste meine Lippen aufeinander. Rio sprang auf. Nein, rief er. Wenn du das tust, sind wir alle tot. Victor drehte sich zu ihm um und ich erkannte es in seinem Blick. Die Angst, das Misstrauen, das langsame, unausweichliche Zerbrechen des Verstandes. Woher willst du das wissen? Fauchte er. Woher, verdammt nochmal? Rio wich einen Schritt zurück. »Ich habe die Berichte gelesen. Ich weiß, was Sie getan haben.« »Was Sie getan haben?« Victor lachte kalt. »Du hast von Anfang an mehr gewusst, nicht wahr?« Rio schwieg. »Was hast du uns verschwiegen?« Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Amelia trat zwischen die beiden. »Streitet euch nicht. Das ist genau das, was sie wollen.« Doch Victor ließ sich nicht beruhigen. »Du wusstest, was uns hier erwartet, nicht wahr?« Er trat näher an Rio heran. »Du wusstest es die ganze Zeit.« »Hört auf!« rief ich. Doch es war zu spät. Victor riss die Pistole hoch. »Antworte mir!« Ich lehnte mich zurück. Mein Puls raste. Rio hob langsam die Hände. Sein Blick war ruhig, fast resigniert. »Du willst die Wahrheit wissen?« flüsterte er. Dann zeigte er auf die Tür. »Mach sie auf.« Victor blinzelte. »Was?« »Mach die Tür auf«, wiederholte Rio. »Dann wirst du verstehen.« Victor starrte ihn an. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein, nein, du willst mich austricksen.« Rio trat einen Schritt näher. »Dann tu es nicht, aber hör auf, mich zu beschuldigen.« Für einen Moment stand Victor einfach nur da, die Waffe noch immer auf Rio gerichtet. Dann ließ er sie langsam sinken. »Verdammt«, murmelte er. Ich atmete auf. Doch dann ein Geräusch. Von draußen, knapp hinter der Tür, etwas bewegte sich. Ich klammerte meine Finger um die Seiten. Ein leises Kratzen, dann ein tiefer Atemzug. »Victor«, die Stimme klang genau wie Daniel. »Ich friere«, Amelia keuchte. »Hört nicht hin«, sagte Rio hastig. »Sie spielen mit uns.« »Ich«, Victor schluckte. »Ich kann das nicht.« Er wollte zur Tür greifen. Ich packte sein Handgelenk. »Nein«, Victor sah mich an. »Das ist nicht er«, flüsterte ich. Dann wurde es still. Und wir hörten Lachen. Kein menschliches Lachen. Ein verzerrtes, kehliges Kichern. Es klang hungrig. Ich drehte den Kopf zum Fenster. Draußen war es vollkommen still. Kein Verkehr, keine Stimmen, nur das sanfte Rauschen des Windes. Ich blätterte weiter. Wir rührten uns nicht. Das Lachen hielt an. Dann war es vorbei. Rio trat zurück. »Sie testen uns«, sagte er leise. »Sie warten, bis wir den Verstand verlieren.« Niemand sprach. Wir blieben wach bis zum Morgengrauen. Niemand wagte es, die Tür zu öffnen. Aber wir wussten, sie waren nicht gegangen. Sie warteten. Ich klappte das Buch zu. Meine Hände zitterten. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich musste wissen, wie es endete. Der 16. Juni im Jahr 1952. Ich hatte kaum bemerkt, wie sehr mich das Tagebuch gefangen nahm. Die Welt um mich herum verblasste mit jeder Seite mehr, während ich mich immer tiefer in den Schrecken dieser Expedition vertiefte. Das Licht in meinem Hotelzimmer war noch immer an. Ich wagte nicht, es auszuschalten. Ich schlug die nächste Seite auf. Der Morgen brachte keine Erleichterung. Keiner von uns hatte geschlafen. Die Dunkelheit war unerträglich gewesen, selbst mit unseren Taschenlampen. Wir hörten sie, nicht nur vor der Tür. Sie bewegten sich in den Wänden, unter uns, über uns. Es war, als wäre die gesamte Festung von ihnen durchzogen. Ich schauderte. Victor war der Erste, der es aussprach. »Wir müssen hier raus.« Niemand widersprach ihm. Die Frage war nur, wie? Ich blätterte weiter, mein Herz pochte schneller. Rio meinte, es gäbe einen zweiten Ausgang. Eine alte Versorgungsluke, irgendwo im unteren Bereich der Festung. Sie wurde möglicherweise von den Japanern genutzt, um Vorräte oder andere Dinge zu transportieren. Und du sagst uns das erst jetzt?", fragte Viktor misstrauisch. Rio wich seinem Blick aus. Ich war mir nicht sicher, ob sie noch existiert. Wir hatten keine andere Wahl, also gingen wir los. Ich stellte mir vor, wie sie durch die düsteren Gänge schlichen, jede Bewegung ein Kampf gegen ihre Angst. Die Festung war anders. Wir kannten die Korridore inzwischen, und doch schienen sie sich verändert zu haben. Türen, die vorher offen gewesen waren, waren nun verschlossen. Gänge, die wir zuvor entlang gegangen waren, schienen sich zu verzweigen. Das ist nicht möglich, murmelte Amelia. Doch es war real. Etwas spielte mit uns. Ich spürte, wie mir eine Gänsehaut den Rücken hinaufkroch. Wir hörten sie wieder. Nicht die Stimmen, nicht das Flüstern. Diesmal war es ein Kratzen. Nagende, schabende Geräusche, als würden Fingernägel über Beton fahren. »Beeilt euch!« zischte Rio. Ich sah aus dem Fenster meines Zimmers. Der Markt war fast leer. Nur ein paar vereinzelte Menschen bewegten sich zwischen den Ständen. Ich zwang mich weiterzulesen. Wir erreichten den unteren Korridor. Die Luft war kühler hier, feuchter. Es roch nach Verfall. »Da vorne!« flüsterte Rio. Am Ende des Ganges war eine schwere Metalltür, fast vollständig mit Rost überzogen. Viktor und ich packten sie, zogen, drückten, aber sie bewegte sich nicht. »Hilf mir!« rief Viktor. Amelia trat näher, zog an der Seite. Die Tür gab langsam nach. Dann hörten wir es. Ich hielt den Atem an. Ein Scharren. Nicht hinter uns, nicht neben uns, über uns. Amelia sah als erste nach oben. »Oh Gott«, hauchte sie. Ich folgte ihrem Blick. Die Decke bewegte sich. Schatten krochen dort entlang, lautlos, schnell. Sie bewegten sich nicht wie Menschen. Ihre Glieder waren zu lang, ihre Bewegungen abgehackt, wie Puppen an unsichtbaren Fäden. Dann begannen sie zu fallen. Ich schluckte. »Runter!« schrie Viktor. Wir warfen uns auf den Boden, während etwas direkt an uns vorbeischlug. Ein widerliches, knirschendes Geräusch, als es auf dem Boden aufkam. Ich drehte mich um und sah es. Es hatte keinen Namen. Seine Haut war grau, seine Augen tief eingesunken. Sein Mund war voller Zähne, scharf und unregelmäßig. Aber das Schlimmste? Es war nicht allein. Ich musste einen Moment innehalten. Dann las ich weiter. Wir rannten. Die Tür war noch nicht offen, aber wir hatten keine Zeit. Viktor schrie auf, als eines der Dinger ihn packte. »Nein!« brüllte Amelia. Ich sah, wie Viktor sich losriss, trat, schlug, doch es hielt ihn fest. »Macht die verdammte Tür auf!« kreischte er. Ich drehte die Seite um. Rio riss an dem Griff. »Gleich!« Aber es war zu spät. Viktor schrie auf. Ich sah, wie sie ihn in die Dunkelheit zogen. Seine Finger rissen über den Boden, hinterließen blutige Spuren. Dann war er fort. Mein Herz hämmerte. Die Tür gab nach. Wir stolperten nach draußen, fielen in einen engen Versorgungstunnel. Hinter uns Stille. Sie folgten uns nicht. Nicht hierher. Ich spürte Erleichterung, aber sie währte nicht lange. Amelia war außer Atem. Wir haben es geschafft. Doch Rio schüttelte den Kopf. Nein, wir sind nur dort, wo sie uns haben wollen. Ich verstand nicht, bis ich das Ende des Tunnels sah. Es führte nirgendwo hin, nur ein Loch, ein Abgrund. Ich schloss das Buch für einen Moment. Ich wollte nicht weiterlesen. Aber ich wusste, ich würde es tun. Ich musste wissen, wie es endete. Der 17. Juni im Jahr 1952. Ich war in meinem Hotelzimmer gefangen. Nicht, weil die Tür verschlossen war oder mich jemand aufhielt, sondern weil ich nicht aufhören konnte zu lesen. Das Tagebuch lag offen vor mir. Meine Hände zitterten, aber ich zwang mich weiterzumachen. Der Tunnel endete abrupt. Vor uns lag nichts als Dunkelheit. Ein Abgrund, der tief in den Fels hinabführte. Ich konnte den Boden nicht sehen, nur eine schwarze Leere, als würde das Licht unseres einzigen verbleibenden Scheinwerfers von ihr verschluckt. »Das kann nicht sein«, keuchte Amelia. Rio sagte nichts. Er stand einfach nur da, starrte hinab, als würde er versuchen zu verstehen, was das bedeutete. »Es gibt einen anderen Ausgang, oder?«, fragte ich. Meine Stimme klang brüchig. Rio schüttelte langsam den Kopf. »Das ist der Ausgang.« Ich schauderte. Amelia packte ihn an den Schultern. »Das meinst du nicht ernst? Ich weiß nicht, was ich meine.« Rio klang hohl. »Aber ich weiß, dass das kein natürlicher Tunnel ist.« Ich trat näher an den Rand, vorsichtig. Es war kein natürlicher Riss in der Erde. Die Wände waren glatt, fast wie geschmolzenes Gestein. Keine Klettervorsprünge, keine Leitern, nur Dunkelheit. »Und jetzt?«, fragte ich. Niemand hatte eine Antwort. Ich atmete langsam aus und las weiter. Wir mussten zurück. Doch der Tunnel war nicht mehr leer. Etwas wartete dort. Etwas atmete. Ich hielt kurz inne. Es war tief, schwer, feucht. Ein Atemzug, der durch die Dunkelheit hallte. Amelia trat einen Schritt zurück. »Sie haben uns in die Falle gelockt«, flüsterte sie. Dann hörten wir es. Das erste Geräusch war ein Kratzen, das zweite ein leises, verzerrtes Lachen. Ich presste meine Lippen zusammen. »Nicht bewegen«, sagte Rio. Wir standen dort, drei Menschen am Rand eines bodenlosen Lochs. Das Kratzen wurde lauter. Es war überall. »Sie kommen«, hauchte Amelia. Ich blätterte weiter. Ich hob die Taschenlampe. Der Strahl flackerte, aber für einen Moment konnte ich sie sehen. Sie krochen an den Wänden entlang, nicht auf dem Boden, nicht wie Menschen, wie Insekten. Ihre Glieder zuckten, ihre Gelenke waren zu lang, die Haut war fahl, ledrig, als wäre sie nie dem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen, und ihre Augen waren leer. Mein Herz pochte heftig. Sie bewegten sich langsam. Sie wussten, dass wir keine Fluchtmöglichkeit hatten. Sie genossen es. Ich lehnte mich zurück, zwang mich tief durchzuatmen. Das war Wahnsinn. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sich Ethan Caldwell in diesem Moment gefühlt haben musste. Aber das Schlimmste war, ich wusste, dass es noch nicht vorbei war. Ich las weiter. Amelia packte meinen Arm. »Springen wir?«, flüsterte sie. Ich wusste nicht, was schlimmer wäre. Zu springen und nie zu wissen, was uns unten erwartete. Oder zu bleiben und zu sehen, was sie mit uns tun würden. Ich blätterte zur nächsten Seite. Rio bewegte sich als erster. Nicht in Richtung des Abgrunds, in Richtung der Kreaturen. Ich hielt den Atem an. »Was tust du?«, keuchte Amelia. »Ich muss es wissen«, sagte er leise. Dann trat er nach vorn und sprach mit ihnen. Ich las die nächsten Zeilen so schnell, dass ich kaum noch atmete. Nicht in einer Sprache, die ich verstand, nicht in Worten, in Geräuschen, ein Flüstern, tief und fremd. Und sie hielten inne. Ich runzelte die Stirn. Sie antworteten ihm. Das war unmöglich, aber es stand hier, schwarz auf weiß. Rio sprach mit ihnen. Sie flüsterten zurück. Amelia und ich standen reglos da, hörten zu, aber es ergab keinen Sinn. Dann... Rio drehte sich zu uns um. Sein Gesicht war anders. Er lächelte. Ich spürte einen Knoten in meinem Magen. »Es gibt keinen Ausgang«, sagte er. »Es hat nie einen gegeben.« Amelia schüttelte den Kopf. »Nein, nein, das ist eine Lüge.« »Du verstehst nicht.« Rio machte einen Schritt auf sie zu. »Wir waren nie hier, um zu entkommen.« Seine Stimme war nicht mehr seine eigene. Ich musste kurz aufhören. Mein Zimmer war vollkommen still. Ich hätte das Buch weglegen sollen, aber das konnte ich nicht. Ich las die letzten Zeilen auf der Seite. »Es hat mich gerufen«, sagte Rio. »Und ich habe geantwortet.« Ich ließ das Buch langsam sinken. Mein Herz raste. Ich wusste, was kommen würde, aber ich wusste nicht, ob ich es lesen wollte.
Der 18. Juni im Jahr 1952. Ich wusste, dass dies das letzte Kapitel war, das Ende dieser Expedition, der Moment, in dem sich alles entschied. Draußen war es stockfinster. Ich hatte das Gefühl, dass die Schatten in meinem Zimmer länger geworden waren, als würden sie sich an mich heranschleichen, während ich las. Aber das war nur meine Fantasie. Oder? Ich zwang mich weiterzulesen. Rio lächelte uns an, aber es war nicht sein Lächeln. Seine Augen waren anders. Zu dunkel, zu leer. »Was hast du getan?« flüsterte Amelia. »Ich habe verstanden«, sagte Rio. Dann machte er einen Schritt auf uns zu. Ich konnte mir vorstellen, wie Ethan und Amelia dort standen, am Rand des Abgrunds, während die Kreaturen um sie herum lauerten. Und Rio war keiner von ihnen mehr. Ich schluckte schwer und las weiter. »Wir müssen hier raus«, sagte ich. Aber Amelia wich nicht zurück. »Was hast du mit ihnen besprochen?«, fragte sie. »Ich habe gefragt, warum sie das tun.« Seine Stimme klang ruhig, als wäre das alles ganz normal. »Und sie haben mir geantwortet.« »Lüg mich nicht an«, flüsterte Amelia. Rio neigte den Kopf. »Sie waren nicht immer so.« Ich verstand nicht. »Was meinst du?« Er seufzte. »Sie waren Menschen.« Ich starrte auf die Seite. Ich wusste es. Irgendwo tief in mir hatte ich es gewusst. Aber es zu lesen machte es real. »Die Experimente«, Rio schloss die Augen. »Sie wollten Soldaten erschaffen, die nie sterben, die sich anpassen, die weiterleben.« »Und stattdessen haben sie Monster geschaffen«, sagte Amelia. »Nein«, flüsterte Rio, »wir sind die Monster.« Ich lehnte mich zurück. Das war Wahnsinn. Aber machte es nicht auf eine furchtbare Weise Sinn? »Sie wurden hier zurückgelassen«, sagte er. »Eingesperrt. Vergessen.« »Das entschuldigt nicht, was sie getan haben«, sagte Amelia. »Doch«, antwortete Rio. Dann griff er nach ihr. Mein Atem stockte. Sie schrie und wich zurück. »Du bist nicht mehr du«, rief ich. Er drehte sich zu mir um. »Und wer bin ich dann?« Sein Lächeln war breiter geworden, zu breit. »Springt mit mir«, flüsterte er. »Dann werdet ihr es verstehen.« Ich blätterte weiter. Amelia schüttelte den Kopf. »Nein. Dann bleibt euch nur eine Wahl.« Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Rennt!« Ich sah Amelia an. Und dann rannten wir. Mein Herz raste, als ich las. Die Kreaturen bewegten sich, nicht hastig, nicht wie Jäger, wie Puppen, die sich in einer verzerrten Welt bewegten. Sie beobachteten uns. Sie ließen uns rennen. Rio blieb stehen. »Ihr werdet nicht entkommen.« Aber wir versuchten es trotzdem. Ich konnte mir vorstellen, wie Ethan und Amelia durch die Gänge hetzten, während die Dunkelheit hinter ihnen lebendig wurde. Der Tunnel schien endlos. Die Wände pulsierten, die Schatten veränderten sich. Wir hörten Rio lachen. »Wo wollt ihr hin?« »Dann sahen wir es.« Ich las schneller. Eine zweite Tür. Ein Notausgang. Verrostet, alt, aber offen. »Los«, rief Amelia. Ich hoffte, sie schafften es. Aber ich wusste, dass das nicht so einfach war. Wir stolperten hinaus. Die Sonne blendete uns. Ich stolperte, fiel in den Sand, die Hitze brannte auf meiner Haut. Amelia zog mich hoch. »Lauf weiter!« »Hinter uns!« Rio stand in der Tür. Seine Augen waren nicht mehr menschlich. »Es ist nicht vorbei«, flüsterte er, dann zog er die Tür zu und verschwand. Ich drehte langsam die letzte Seite um. Ethan hatte noch ein paar Worte geschrieben. »Wir sind nicht zurückgegangen, nicht einmal, um nach den anderen zu suchen. Ich weiß nicht, ob sie noch leben, aber ich weiß, dass Rio nicht mehr Rio ist. Und ich weiß, dass sie dort unten noch immer warten. Sie schlafen nicht. Sie vergessen nicht. Sie sind überall. Und irgendwann werden sie wiederkommen.« Ich klappte das Tagebuch zu. Mein Herz pochte wild. War das alles wahr? War es nur eine Geschichte? Ich wusste es nicht. Aber ich wusste eines. Ich würde nie wieder eine verlassene Festung betreten.